Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Es ist an diesem Dienstag eine Sendung, die zu Beginn ganz im Zeichen von Wahlen steht. Wir bekommen die ersten Prognosen aus Israel, wo heute zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres Parlamentswahlen angesetzt waren, nach gescheiterter Regierungsbildung. Und gescheiterte Regierungsbildung ist auch das Stichwort, wenn wir nach Spanien schauen. Seit dem Abend wissen wir, auch dort wird es Neuwahlen geben müssen. Die sind für November angesetzt. Wir berichten, woran die Regierungsbildung hier gescheitert ist. Außerdem schauen wir auf die Entwicklung der Krise rund um den Angriff auf saudische Ölanlagen und uns beschäftigt ein Datenskandal in Sachen Patientendaten. Wir lassen uns in dieser Sendung unter anderem erklären, wie man diese besser schützen könnte. Beginnen wir die Sendung also mit dem Blick nach Israel. Dort hatten die Bürgerinnen und Bürger bereits im April gewählt. Doch weil es ihm nicht gelungen war, eine Regierung zu bilden, hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Neuwahlen angesetzt. Heute also wieder Urnengang für die Bürgerinnen und Bürger. Und seit 21 Uhr tröpfeln die ersten Prognosen ein. Aus Tel Aviv ist mir unser Korrespondent Benjamin Hammer zugeschaltet. Herr Hammer, wie sehen die Zahlen derzeit aus?
Auf den ersten Blick ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf den ersten Blick keine klaren Mehrheiten. Wir erinnern uns, das war vor 5 Monaten ähnlich. Das war ein Grund, warum wieder gewählt wurde. Wenn wir jetzt das Ganze dann genauer anschauen, dann wird es aber doch spannende Verschiebungen geben, laut den Prognosen. Die stärkste Kraft, wenn ich die 3 Fernsehsender-Prognosen im Durchschnitt betrachte, blau-weiß vom Armeechef Benny Gantz mit 33 von 120 Mandaten vor dem Likud von Benjamin Netanyahu, ganz knapp dahinter mit 32 Mandaten. Die arabische Liste, die Parteiliste von arabischen Israelis, bei 12 Mandaten. Und ich nenne jetzt nicht alle Parteien, aber zentral ist schon, dass der Mann, der diese Neuwahlen mit ausgelöst hat, Avigdor Lieberman von Israel Beitenu, auf 9 Mandate mit seiner Partei kommt und damit die Mandate fast verdoppelt. Relevant ist auch, dass eine rechtsextreme Partei, Otzma Yehudit, die jüdische Macht, nicht in die Knesset einzieht. Das heißt, die nationalreligiösen Wähler ganz rechts diese Partei nicht in die Knesset gewählt haben.
Das Ganze galt ja als eine Schicksalswahl für Benjamin Netanyahu, auch weil ihm eine Anklage droht. Was heißt das jetzt für ihn?
Ja, es ist eine schwierige, eine komische Stimmung gerade, weil alle wissen, das ist erst einmal nur eine Prognose und sich erinnern an die Vergangenheit. Es gab schon recht viele israelische Wahlen, wo mit dem einen Gefühl, die Menschen ins Bett gingen und am nächsten Morgen das Wahlergebnis dann doch ein anderes war. Aber 3 Fernsehsender, die Netanyahu eine Niederlage attestieren, das ist schon eine ganze Menge. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, das Buffet der Wahlparty des Likud bisher unangetastet. Viele Anhänger sind nach Hause gegangen. Und dafür gibt es einen Grund, nämlich Netanyahu hat sein direktes Wahlziel nicht erreicht. Er wollte mit seinen Wunschpartnern 61 von 120 Mandaten erreichen. Dann hätte er relativ einfach eine Regierung bilden können. Für Netanyahu geht es um eine ganze Menge, denn mit dieser Mehrheit, die er jetzt wahrscheinlich nicht hat, hätte er versuchen können, Immunität zu bekommen. Er könnte ja schon bald wegen Korruption angeklagt werden. Das ist jetzt nicht mehr so sicher. Es wird also für Netanyahu in den nächsten Tagen und Wochen ja ums politische, aber auch strafrechtliche Überleben gehen.
Wie könnte denn jetzt tatsächlich eine Regierungsmehrheit gefunden werden oder wer könnte jetzt eine Regierungsmehrheit finden?
Es ist ganz schwierig. Wie gesagt, das Mitte-Rechts-Bündnis, das mögliche Mitte-Rechts-Bündnis des Likud von Netanyahu hat aktuell, laut Prognosen, müssen wir nochmal betonen, keine Mehrheit. Aber auch ein Mitte-Links-Bündnis mit Benny Gantz als Premierminister, mit den linken Parteien, möglicherweise mit den arabisch-israelischen Parteien, aktuell keine Mehrheit. Es gibt schon erste Likud-Politiker, also von Netanyahus Partei, die sagen, na, dann müssen wir ein drittes Mal wählen. Aber es gibt viele andere, die sagen, das ist eher undenkbar, dass der Wähler, die Wählerin das akzeptieren. Es wird jetzt kreative Lösungen brauchen und es wird an diesem Abend schon viel von einer Einheitspartei gesprochen aus Likud und Blau-Weiß, möglicherweise mit Beteiligung von Avigdor Lieberman. Da kommen wir jetzt aber nochmal zurück zu Benjamin Netanyahu. Viele Blau-Weiß-Politiker haben im Vorfeld gesagt, wir könnten zwar uns vorstellen, mit dem Likud zusammenzuarbeiten, aber nur ohne Netanyahu. Und die Likud-Politiker auf der anderen Seite sagen, wir halten Netanyahu die Treue. Also es wird in den nächsten Tagen spannend werden, wie sich das entwickelt. Und ein amtliches Ergebnis dieser Wahl, das bekommen wir wahrscheinlich erst morgen Nachmittag. Bis dahin könnte die Spekulation also erstmal weitergehen.
Benjamin Hammer war das live aus Tel Aviv mit den ersten Prognosen der dortigen Parlamentswahl. Vielen Dank. Über die weiteren Zahlen halten wir Sie hier im Deutschlandfunk dann natürlich auch im Verlauf der Nacht und im Verlauf des morgigen Tages auf dem Laufenden, unter anderem in unseren Informationen am Morgen ab 5.05 Uhr. Wir bleiben beim Thema außerplanmäßige Neuwahlen, wechseln aber den Standort und blicken jetzt nach Madrid. 4,5 Monate nach der letzten Parlamentswahl ist die Regierungsbildung dort aus Sicht des Königs ebenfalls gescheitert. Einen Termin für Neuwahlen gibt es bereits. Einzelheiten von Oliver Neuroth.
König Felipe hätte heute einem der Parteichefs den Auftrag geben können, noch einmal den Versuch einer Regierungsbildung zu starten. Doch das hält er nach Gesprächen mit allen Parteichefs für nicht erfolgsversprechend. Denkbar gewesen wäre ein Bündnis zwischen den Sozialdemokraten des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Sanchez und der Linkspartei Podemos. Aber die politischen Vorstellungen der beiden Parteien liegen zu weit auseinander. Dazu kommt ein Misstrauen der Parteichefs untereinander. Sanchez sagte am Abend, man habe alles versucht, sich mit Podemos auf ein Regierungsbündnis zu verständigen, aber es sei unmöglich gewesen. Er sehe keine Basis für den Versuch einer neuen Regierungsbildung. Denn auch die konservativen Parteien wollen ihre Blockadehaltung nicht aufgeben und Sanchez durch eine Enthaltung bei der entscheidenden Abstimmung doch noch ins Amt verhelfen. Die Frist für eine Regierungsbildung in Madrid läuft noch bis kommenden Montag. Doch durch die heutige Entscheidung des Königs ist eine Neuwahl in Spanien fast unumgänglich. Der Termin wäre der 10. November.
Neuwahlen also auch in Spanien, Oliver Neuroth berichtete. Wer ist verantwortlich für den Angriff auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien? Die USA sind sich inzwischen sicher, der Iran war es, Saudi-Arabien denkt das auch. Der Iran selbst will es nicht gewesen sein, aber die verbündeten Houthi-Rebellen aus dem Jemen, die beanspruchen den Sabotageakt für sich. In jedem Fall will Saudi-Arabien nun eine entschlossene Reaktion. Droht da also ein Krieg, gar unter Beteiligung der USA? Aus Washington berichtet Julia Kastein.
Die Ölanlagen in Saudi-Arabien brannten noch lichterloh, da kam schon die Drohung von Donald Trumps Twitter-Account. Die USA seien locked and loaded, sprich die Waffensysteme schussbereit für einen Vergeltungsschlag. Er glaube auch zu wissen, wer hinter den Angriffen stecke, so Trump, und warte nur noch auf die Bestätigung aus Saudi-Arabien, um mit Riad das weitere Vorgehen abzustimmen. Ein paar Tage später, bei einer Pressekonferenz gestern im Weißen Haus, klang der US-Präsident dann wesentlich milder.
Ich will keinen Krieg. Mit niemandem. Wir haben das stärkste Militär der Welt. Ich will keinen Krieg. Aber wir sind dafür besser präpariert als alle anderen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Trump einerseits mit der militärischen Übermacht der USA prahlt, aber im gleichen Atemzug erklärt, dass er keinen Krieg will. Beispiel Afghanistan.
Wenn wir in Afghanistan Krieg führen wollten, dann könnten wir den in einer Woche gewinnen. Aber ich will keine 10 Millionen Menschen umbringen.
Auch im Umgang mit Nordkorea ist Trump der Meister der widersprüchlichen Botschaften. Mal droht er Diktator Kim Jong-un mit totaler Zerstörung, mal erklärt er, wir lieben uns.
Rocket Man is on a suicide mission for himself.
And we go back and forth, and then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. We fell in love.
Besonders häufig aber hat Trump schon dem Iran mit Vernichtung gedroht, in der Regel per Tweet, um der Führung in Teheran gleichzeitig direkte Verhandlungen anzubieten. Doch selbst nach dem Abschuss einer amerikanischen Drohne über der Straße von Hormuz im Juni schreckte Trump buchstäblich in letzter Minute vor einem Vergeltungsschlag zurück und erklärte das so.
Ich habe kurz darüber nachgedacht und dann gesagt, die haben eine unbemannte Drohne abgeschossen und wir würden dafür 150 Zivilisten umbringen. Das gefällt mir nicht. Das steht in keinem Verhältnis.
Schon im Wahlkampf 2016 hatte Trump seinen Anhängern immer wieder versprochen, dass er keine weiteren endlosen Kriege wie im Irak und in Afghanistan anzetteln werde. Vor allem nicht, um einen Regimewechsel zu erzwingen.
Wir werden damit aufhören, fremde Regime stürzen zu wollen, in Ländern, von denen wir nichts verstehen.
Diesem Wahlversprechen bleibt Trump treu und nach Einschätzung von Jake Jacobs, US-General AD, wird sich daran auch diesmal nichts ändern.
We like to talk a lot, but we're not acting, certainly not in the military.
Wir reden zwar viel, aber wir tun nichts, vor allem nicht militärisch. Die Regierung würde diesen Konflikt gerne lösen. Es geht auf die Wahl zu. Sie wollen, dass es der Wirtschaft gut geht und ein Krieg würde da nur schaden.
Going to war is disadvantageous to all those.
Doch Trumps widersprüchliche Signale sind gefährlich, findet jedenfalls der unabhängige Senator Angus King aus Maine.
Der Präsident sollte komplett aufhören, über diese Dinge zu tweeten oder irgendwelche spontanen Bemerkungen zu machen. Hier geht es schließlich um Krieg und Frieden.
This is war and peace.
In Teheran wisse mittlerweile keiner mehr, was eigentlich die Haltung der USA ist. Und das sei ein echtes Problem.
Julia Kastein berichtete aus Washington. Dass Saudi-Arabien sich gegen die Drohnenangriffe nicht verteidigt hat, diese nicht abwehren konnte, das hat in Deutschland eine alte Debatte wieder angestoßen, die um Rüstungsexporte. Noch gilt hier ein Exportstopp für Rüstungsgüter aus Deutschland nach Saudi-Arabien. Dieser wird alle paar Monate überprüft und jedes Mal drängen vor allem Politiker der Union darauf, diesen Stopp nicht zu verlängern. Theo Geers über den aktuellen Stand der Diskussion.
Der Koalitionsfrieden ist Angela Merkel offenkundig etwas wert. Nur einen Tag schaute sie der Debatte zu, dann räumte die Kanzlerin das heikle Thema kurzerhand ab. Deutschland liefert auch weiterhin keine Waffen an Saudi-Arabien. Und daran änderten auch die Drohnenangriffe auf saudische Ölförderanlagen nichts, so Angela Merkel.
Also ich sehe im Augenblick keine Voraussetzung für eine veränderte Haltung der Bundesregierung. Unsere Haltung war ja durch den Jemen-Konflikt im Blick auf die Politik der Rüstungsexporte in Richtung Saudi-Arabien geprägt.
Wie ein Machtwort klang das nicht, eher wie eine nüchterne Einschätzung der Lage, der im Jemenkrieg und in Saudi-Arabien und auch der Lage in Deutschland. Angestoßen hatte die Debatte unter anderem der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart. Saudi-Arabien, so sein Argument, müsse sich selbst verteidigen können. Hart gegenüber dem MDR.
Ich schließe aus dem, was in den letzten Tagen geschehen ist, dass Saudi-Arabien und vielleicht auch die Vereinigten Arabischen Emirate, beide sind ja von dem Exportstopp betroffen, nicht ausreichend geschützt sind gegen Angriffe aus der Luft. Denn ich sage, es ist im deutschen Interesse, dass Saudi-Arabien in der Lage ist, sich gegen so etwas zu schützen.
Prompte und empörte Reaktionen aus den Reihen der SPD zeigten aber, eine Wiederaufnahme der Rüstungsexporte ist mit den Sozialdemokraten nicht zu machen. Wo Krieg geführt werde, gehörten keine deutschen Waffen hin, erklärte beispielsweise der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sören Barthol. Und auch die Kanzlerin weiß, die SPD hat hier auch deshalb keinen Spielraum, weil zum einen im Spätherbst die Entscheidung ansteht, ob die Sozialdemokraten überhaupt in der Koalition bleiben oder nicht. Eine Wiederaufnahme von Rüstungsexporten wäre Wasser auf die Mühlen all der SPD-Mitglieder, die die Koalition verlassen wollen. Schließlich war es die SPD und da vor allem der heutige Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, die schon in den Koalitionsvertrag einen weitgehenden Stopp der Rüstungsexporte an all die Länder hineingeschrieben hatten, die wie Saudi-Arabien am Jemenkrieg beteiligt sind. Nach dem Mord an dem regimekritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im vergangenen Oktober galt das auch rückwirkend für bereits genehmigte Exporte. Bei deutschen Zulieferungen zu Waffensystemen, die etwa in Frankreich oder Großbritannien montiert werden, drängt die Bundesregierung zudem darauf, diese Systeme nicht auszuliefern. Dieses Moratorium läuft am 30. September aus, soll aber, so verlautete bereits gestern aus Regierungskreisen, abermals verlängert werden.
Theo Geers berichtete aus Berlin. Am Freitag ist Großkampftag in Sachen Klimaschutz. Vor Beginn des Weltklimagipfels in New York wird dort schon für Klimaschutz gestreikt. In zahlreichen deutschen Städten gleich mit, und zwar nicht nur von Schülerinnen und Schülern, auch zahlreiche Erwachsene beteiligen sich. Die Gewerkschaften mobilisieren, ohne konkret zum Streik aufzurufen, das dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nämlich nicht. Kirchen kündigen an, ihre Glocken zu läuten, aus Solidarität. Und das deutsche Klimakabinett, das wird am Freitag auf den Tisch legen, worauf sich die Koalition verständigen konnte. Vorher geht das Ringen um die Inhalte in den Endspurt, beobachtet Barbara Schmidt-Matern. Die Zahl ausgefallener Stilblüten nimmt jeden Tag zu. Die CDU will beim Klimaschutz einen nachhaltigen Mischwald pflanzen, die SPD den großen Wurf abliefern und die Kanzlerin spricht gar von einer Menschheitsherausforderung. Die Jugendlichen der Fridays for Future-Bewegung werden Angela Merkel und dem Klimakabinett Ende der Woche laut zustimmen.
Wir werden ja auch am Freitag wieder sehr machtvolle Demonstrationen sehen. Und es ist auch richtig, dass die junge Generation mit einer ganz anderen Lebensperspektive eben findet, dass 2050 noch sehr lange hin ist. Und wir finden, dass es ja ganz schön schwierig ist, bis dahin Klimaneutralität zu erreichen.
Ganz schön schwierig werden absehbar auch die Verhandlungen selbst. Bereits am Donnerstagabend kommt der Koalitionsausschuss erneut zusammen, um notfalls in einer Nachtsitzung die zahlreichen offenen Streitfragen zu klären. Genau so war es Anfang des Jahres auch der Kohlekommission ergangen. Doch das Gesetz zum Kohleausstieg liegt bis heute nicht vor, kritisiert SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. Seine erste Forderung für den kommenden Freitag lautet deshalb,
dass wir ein Kohleausstiegsgesetz noch in diesem Jahr verabschieden.
Und das ist längst nicht alles. Matthias Miersch will bis Freitag ebenfalls geklärt wissen,
dass wir den Ausbau der Erneuerbaren mit 65% gesetzlich fixieren.
Das, so hofft der Sozialdemokrat, soll den Stillstand beim Ausbau der Windkraft beenden. Die CDU und vor allem die CSU bestehen bislang auf den geltenden Abstandsregeln, um den Protest der Windkraftgegner in der Bevölkerung nicht noch mehr anzustacheln. Größter Zankapfel zwischen Union und SPD bleibt allerdings der CO2-Preis und die Frage, wie und in welcher Höhe der Preis auf fossile Brennstoffe künftig berechnet werden soll. Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein verlangte vor wenigen Tagen fingerklopfend im Bundestag, eines nicht zu vergessen.
Deutschland ist ein Industriestaat und ich will, dass das so bleibt. Und es muss beides gelingen, nämlich Klima zu schützen und die Industrie und die Arbeitsplätze in diesem Land zu erhalten.
SPD-Umweltexperte Matthias Miersch erwidert:
Die wichtigste Kritik am CO2-Handel ist, dass uns als Politik die Steuerungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Und da habe ich lieber eine politische Steuerungsfähigkeit und nicht das eiskalte Vorgehen eines Marktes oder eines Handels.
Immer wieder ist in der Debatte um den CO2-Preis von Gewinnern und Verlierern die Rede. Eine Denkweise, die es den Koalitionären bisher erschwert, eine Einigung zu finden. Die Grünen warnen vor dieser Polarisierung.
Ich glaube, dass man es als Gewinn, als Chance begreifen kann. Wenn man es gut macht, ist es eine Einladung, Zukunft endlich wieder zu gestalten,
sagt Grünen-Parteichef Robert Habeck. Genau das versucht Bundesumweltministerin Svenja Schulze mit ihrem Plan für ein Klimaschutzgesetz. Es sieht konkrete Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Klimaziele in den einzelnen Sektoren vor, etwa im Verkehr oder der Landwirtschaft. Das 2020er Ziel sei auch wegen fehlender Kontrollen gescheitert, betont die Sozialdemokratin.
Wir müssen über die nächsten Jahre immer wieder überprüfen, ob wir auf dem richtigen Pfad sind. Und wenn die Prognosen nicht eingehalten werden, dann brauchen wir klare Regeln, wie nachgesteuert wird.
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen und zahlreiche Umweltverbände kritisieren unterdessen die bislang vorliegenden Pläne der Bundesregierung. Nach ihrer Meinung sind sie klimapolitisch unzureichend und belasten, Zitat, den Staatshaushalt über Gebühr.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat an die Gesundheitsbranche appelliert, mit Blick auf den Schutz von Patientendaten den höchsten Schutz zu garantieren. Er reagiert damit auf Recherchen, an denen unter anderem der Bayerische Rundfunk beteiligt war, die offengelegt haben, dass tausende Patientendaten ungeschützt im Internet gelagert wurden. Annemeier Fünfinger mit den Einzelheiten.
Die im Netz offen zugänglichen Bilder von CTs und MRTs sind gestochen scharf. Sie zeigen das Innerste von Patienten, Brust, Hüftknochen, Wirbelsäulen. Daten, die persönlicher nicht sein können, sagt Bundesdatenschützer Ulrich Kelber.
Schon das, was bekannt geworden ist, ist ein erschreckendes Ausmaß. Wir wissen nicht, ob dahinter noch weitere, bisher nicht bekannte Server liegen.
So Kelber heute im ARD-Morgenmagazin. Andere Datenschützer pflichten ihm bei. Kurz nach der Veröffentlichung der Recherche am frühen Morgen twitterte Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg: Bei Daten von Patienten endet jede Diskussion über Datenschutz. Aber wie lassen sich diese hochsensiblen Daten besser schützen? Ulrich Kelber sagt, unter anderem mit mehr Personal.
Ja, wenn immer häufiger digitale Angebote, digitale Services da sind, müssen die Datenschutzbehörden auch mit zusätzlichem Personal ausgestattet werden. Im Gesundheitsbereich sind das vor allem meine Kollegen aus den Landesdatenschutzbehörden. Und da kann ich sagen, fast alle Landesdatenschutzbehörden sind massiv unterausgestattet, brauchen mehr Personal.
Und Maßnahmen zum Schutz von sehr persönlichen Daten müssten auch mit entsprechenden Strafen durchgesetzt werden, so Kelber weiter. Wie es sich anfühlt, von einem Datenleck betroffen zu sein, weiß jetzt Martin Tude. Der 84-Jährige hat sich vor einigen Jahren einer medizinischen Untersuchung unterziehen müssen. Die dabei angefertigten Aufnahmen waren im Netz zugänglich, wie BR-Reporter ihm vor wenigen Tagen zeigten.
Also, das ist ein sehr, sehr großer Vertrauensverlust. Was Sie hier aufgedeckt haben, ist unglaublich.
Bundesweit geht es nach BR-Recherchen um 13.000 Datensätze, die mehreren tausend Patienten zugeordnet werden können. Sebastian Schinzel, IT-Experte von der Fachhochschule Münster.
Und dass das Ganze auch noch ohne Authentifizierung geht, das heißt, die liegen einfach so da. Man muss gar nichts hacken. Jeder mit ein bisschen technischem Verständnis kann diese Server finden und die Daten runterladen, finde ich einen handfesten Skandal.
Inzwischen sind die deutschen Daten vom Netz genommen. Wie gemeinsame Recherchen des BR und des US-amerikanischen Recherchebüros ProPublica zeigen, geht es weltweit um Millionen Datensätze. Betroffen sind neben den USA auch Brasilien, Indien, Südafrika und die Türkei. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat nach eigenen Angaben Behörden in 46 Ländern über den Vorgang in Kenntnis gesetzt.
Arne Meyer-Fünffinger berichtete. Und über das Thema habe ich vor dieser Sendung auch mit Stefan Edgeton gesprochen. Er arbeitete als Experte für Patientendaten bei der Bertelsmann Stiftung. Und ich wollte von ihm wissen, ob bei immer mehr digitalen Daten von Patientinnen und Patienten ein solches Leck nicht vorhersehbar war.
Ja, das ist nicht auszuschließen. Und vor allem, wenn sich das gesamte Geschehen im Moment ja noch in einer Umgebung bewegt, die nicht gesichert ist. Wir haben ja das große Projekt der elektronischen Gesundheitskarte. Dahinter steckt ja eine, wie man das so im Fachjargon sagt, Telematikinfrastruktur, also man kann auch sagen, eine gesicherte Datenautobahn für die Gesundheitsdaten. Mhm. Und wenn die einmal funktioniert, wenn die installiert ist, dann sollten solche Vorkommnisse eigentlich nicht mehr vorkommen, es sei denn, die Geräte, die an diese Infrastruktur angeschlossen sind, haben irgendwelche Lücken in der Sicherheit.
Vielleicht dröseln wir das mal Stück für Stück auf. Also die elektronische Gesundheitskarte, sagen Sie, die würde im Prinzip auch die Sicherheitsinfrastruktur schaffen, damit Patientinnen-Daten absolut sicher sind.
Genau, die Karte ist ja nur der Schlüssel, der sozusagen den Zugang gewährt für Patienten und Ärzte. Und ich brauche immer beide Schlüssel von Arzt und Patient, um da reinzukommen. Das ist ein Aspekt der Sicherheit, ist der Schlüssel für diese Datenautobahn. Und wenn es nur um den Austausch von Dokumenten, zum Beispiel zwischen Ärzten geht, dann soll das innerhalb dieser sicheren Infrastruktur sich bewegen und gar nicht ins World Wide Web sozusagen hineingehen.
Aber auch da müssen ja irgendwo Server dahinter liegen, auf denen Daten gelagert werden. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Das ist richtig. Da liegen Server. Und das ist aber so, die Daten werden so aufbereitet, dass auf einzelnen Servern immer nur Daten liegen, die sich als solche nicht vernünftig auslesen lassen, sondern die nur auslesbar sind, wenn sie von unterschiedlichen Servern dann zusammengeführt werden innerhalb der Infrastruktur. Das ist dieser relativ hohe Sicherheitsstandard, der hier für die Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen angelegt wird.
Das heißt, anders als in dem konkreten Fall, von dem der Bayerische Rundfunk jetzt berichtet hat, haben wir da nicht Bilder im Originalformat liegen, sondern damit ich mir dieses Bild überhaupt erst angucken kann, muss ich sozusagen Zugangsvoraussetzungen mitbringen.
Genau. Ich brauche einmal diese beiden Schlüssel, also die Karte des Arztes und die Karte des Patienten. Und dann werden über die Codes, die dann noch zusätzlich, also PIN-Codes, die dann noch zusätzlich eingegeben werden, werden dann diese Daten zusammengeführt.
Nun ist es aber ja so, dass die elektronische Gesundheitskarte mit all diesen Funktionen im Moment noch in weiter Ferne liegt. Wir haben im Moment den Fall, dass Daten anders behandelt werden, unsicherer behandelt werden. Und jetzt im konkreten Fall war es ja sogar so, dass Arztpraxen sich zum Teil gar nicht darüber im Klaren waren, dass sie Daten auf Server geladen haben. Ja. Sind die Ausführenden da zum Teil auch mit der Technik überfordert?
Offenbar ist das so, sie sollten schon wissen, was sie tun und was mit Daten passiert. Es ist aber offenbar so, dass schon beim Erstellen der Bilder diese Bilder dann auf externen Servern gespeichert werden. So habe ich das zumindest die Berichterstattung verstanden. Mhm. Und dann ist es die Aufgabe der Zulassungsbehörden, das sind ja Medizinprodukte, also so ein MRT oder ein Röntgengerät sind ja Medizinprodukte, dann ist es die Aufgabe der Zulassungsbehörden, das zu prüfen und auch Sicherheitsstandards einzuklagen.
Das heißt, man kann schon sagen, im Moment ist es so, dass sensible Daten unter Umständen durch zu viele Hände gehen.
Das ist so, allerdings muss man dazu sagen, das war vorher auch schon so. In den alten Zeiten, den analogen Zeiten oder auch jetzt, wenn Sie eine CD von einem Röntgenbild oder einer MRT-Aufnahme bekommen, dann kriegen Sie die in die Hand und die kann auch durch unterschiedliche Zufälle in falsche Hände geraten. Zum Beispiel, Sie verlieren sie im Bus oder so. Also das ist alles auch möglich. In der digitalen Welt ist das eigentlich eher ausgeschlossen, wenn man sich solche strukturellen Sicherheitslücken schließt.
Wobei der Vergleich mit dem Bus jetzt insofern hinkt, dass dann eine Person meine Röntgenbilder im Bus findet und nicht x Personen auf einen Server zugreifen könnten, wo meine Röntgenbilder frei drauf liegen.
Das ist richtig. Allerdings für die betroffene Person ist es gleich schlimm sozusagen.
Was für Folgen kann das denn für Patientinnen und Patienten haben, wenn meine Daten, wenn meine Röntgenbilder, wenn ja genau diese Daten, wenn die in die falschen Hände kommen?
Das ist immer die Frage, in wessen Hände. Also wenn es sich um zum Beispiel Kriminelle handelt, die mit diesen Daten handeln, dann können diese Daten natürlich an Versicherungen gehen und Versicherungen können dann entsprechend über den Gesundheitszustand ihrer Versicherten informiert sein. Sie können an Arbeitgeber gehen. Es kann bis hin dazu gehen, dass solche Daten dann sozusagen, dass man Menschen erpresst damit. Also Gesundheitsdaten sind hochsensible Daten und sowas darf einfach nicht passieren.
Das heißt aber auch, im Moment habe ich als Patientin eigentlich keinerlei Souveränität über meine eigenen Daten.
De jure ja, de facto offensichtlich nicht, wenn es diese Sicherheitslücken gibt.
Sehen Sie da jetzt für die unmittelbar betroffenen Patientinnen und Patienten irgendwelche Mittel und Wege, sich besser zu schützen, oder ist man dem im Moment tatsächlich schlichtweg ausgeliefert?
Also Patienten haben ja das primäre Interesse, dass eine vernünftige Diagnose gemacht wird. Der Datenschutz ist immer ein Nebenschauplatz sozusagen, der aber zunehmend wichtig wird. Aber kein Patient wird auf die notwendige Diagnostik verzichten, wenn er Zweifel am Datenschutz hat. Die meisten werden das jedenfalls nicht tun. Deswegen ist es besonders wichtig, dass nicht der einzelne Patient dafür sorgt, sondern dass schon das System, also der Datenschutz, der Staat, aber auch die entsprechenden Ärzteorganisationen, die Krankenhäuser dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Für den Patienten darf keine Situation entstehen, wo er sich zwischen Gesundheit und Datenschutz entscheiden muss.
Für wie groß halten Sie denn tatsächlich im Moment das Risiko, dass sich solche Datenskandale, wie wir ihn jetzt sehen, negativ auch auf das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Ärzten auswirken?
Ich glaube, dass das gering ist, weil wir wissen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen den Ärzten und den Patienten relativ hoch ist. Meine Befürchtung ist eher, dass sich das Misstrauen eher auf die digitalen Anwendungen im Gesundheitswesen überträgt und dass die Skepsis gegenüber zum Beispiel der elektronischen Gesundheitskarte, die ja ein Mehr an Sicherheit bieten soll, sich durch diese Vorfälle noch erhöht. Und das ist eigentlich meine größere Sorge.
Wir müssen aber auch tatsächlich nochmal zum Ende dieses Gesprächs festhalten, elektronische Gesundheitskarte, da sind wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch weit entfernt von, dass die so funktioniert, wie Sie das eingangs geschildert haben, oder?
Das ist richtig. Wir haben im Moment, sind wir noch in der Pilotierung oder in der Ausrollphase und das, was die Karte im Moment leistet, ist noch sehr, sehr wenig. Also von dem Austausch von Bildern reden wir im Moment noch nicht. Aber das ist natürlich die Perspektive bis hin zur elektronischen Patientenakte, in der dann diese Dokumente auch vorliegen. Das ist die sozusagen die Ausbaustufe dieser Karte. Das soll aber noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden.
So Stefan Edgeton von der Bertelsmann Stiftung. Das Europäische Parlament hat sich heute mit den Bränden im Amazonasgebiet beschäftigt. Samuel Jakisch.
Als Reaktion auf die anhaltenden Waldbrände in Brasilien solle die EU ihr geplantes Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten stoppen. Das forderten Abgeordnete der europäischen Grünen und Linken bei der Plenardebatte am Nachmittag in Straßburg. Die EU-Mitgliedstaaten und insbesondere Deutschland sollten ihren politischen und wirtschaftlichen Druck auf die brasilianische Regierung erhöhen, den Regenwald effektiv zu schützen, sagte die grüne Abgeordnete Anna Cavazzini. Die CDU-Abgeordnete Hildegard Bentele verlangte stattdessen den Umwelt- und und Klimaschutz zur Bedingung europäischer Entwicklungshilfe zu machen. Gelder aus Brüssel sollten beispielsweise an Wiederaufforstung gebunden werden oder alternative Erwerbsmöglichkeiten für die einheimische Bevölkerung schaffen. Auf eine gemeinsame Resolution konnte sich das Europäische Parlament in Straßburg allerdings nicht einigen. Inhaltlich ist das geplante europäische Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten fertig verhandelt und wird derzeit juristisch ausformuliert. Es soll den Export europäischer Güter wie Autos, Maschinen oder Chemikalien nach Südamerika ankurbeln. Im Gegenzug verpflichten sich die EU-Staaten, brasilianische Agrargüter abzukaufen, beispielsweise Rindfleisch, für dessen Zucht und Weideflächen häufig Regenwald gerodet wird. Zwar umfasst das Abkommen auch Bekenntnisse zum Klima- und Umweltschutz, bei Verstößen sieht es aber keine Strafen vor. Das Europäische Parlament muss dem Abkommen vor Inkrafttreten zustimmen, ebenso wie der Europäische Rat der Mitgliedstaaten. Die deutsche Regierung hält an dem Abkommen bisher noch fest. Frankreich, Irland und Luxemburg haben hingegen bereits angekündigt, den Vertrag nicht zu ratifizieren.
Kurz vor der Präsidentschaftswahl in Afghanistan haben die Taliban bei 2 Selbstmordanschlägen mindestens 48 Menschen getötet. Silke Dittrich.
Ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad soll sich in der Nähe der Wahlkampfveranstaltung in die Luft gesprengt haben, sagt das afghanische Innenministerium. Noch ist nicht klar, wer hinter dem Anschlag steckt. Allerdings lehnen die Taliban die Wahlen in Afghanistan ab und hatten zu einem Boykott aufgerufen. Außerdem hatten sie die Bevölkerung gewarnt, sich von den Wahlveranstaltungen fernzuhalten, um nicht zu einem potenziellen Ziel zu werden. Die Präsidentschaftswahlen sind für den 28. September geplant. Das afghanische Innenministerium sagt, die Wahlkampfveranstaltung sei nach der Explosion fortgesetzt worden. Heute hat es auch eine weitere Explosion in der Hauptstadt Kabul gegeben, in der Nähe der US-Botschaft, bei der auch Menschen getötet und verletzt wurden. Die USA und die Taliban hatten eigentlich seit Juli 2018 über eine politische Lösung des Konflikts in Afghanistan gesprochen. Und beide Seiten waren recht zuversichtlich, dass ein Abkommen unterzeichnet werden könnte. Doch zuletzt hatte Donald Trump die Verhandlungen für gescheitert erklärt.
Die Europäische Union hat die Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy durch den Energiekonzern E.ON genehmigt. Jörg Marksteiner berichtet.
E.ON gibt seine Ökostromsparte und 1000 Mitarbeiter an den früheren Konkurrenten RWE ab. Im Gegenzug bekommt E.ON alle Stromnetze und das Endkundengeschäft der RWE-Tochter Innogy. Allein in Deutschland sind das 8 Millionen Kundenverträge und 40.000 Mitarbeiter. Damit wird E.ON auf einen Schlag quasi doppelt so groß wie bisher und der mit Abstand größte deutsche Energiekonzern. 15 Millionen Haushalte wird E.ON nach der Übernahme deutschlandweit mit Strom und Gas beliefern. Trotzdem befürchten Verbraucherschützer, genau wie die EU-Kommission, für die Kunden keine gravierenden Nachteile. Steigende Strompreise etwa durch die Übernahme seien unrealistisch, denn schließlich könne jeder Kunde weiterhin zwischen hunderten Tarifen verschiedener Anbieter wählen. Bedenken kommen aber von Konkurrenten. Mehrere Stadtwerke und kleinere Versorger hatten vor der Marktmacht des neuen Energiemultis gewarnt. Sie fürchten, E.ON könne künftig Kampfpreise anbieten und kleinere Anbieter verdrängen. Mit der Freigabe heute wird E.ON gleichzeitig auch zum größten deutschen Betreiber von Stromnetzen. In Zeiten niedriger Zinsen ist das eine lukrative Einnahmequelle. Massive Folgen hat das Tauschgeschäft in jedem Fall für die Mitarbeiter, vor allem in den zentralen und Verwaltungsstandorten im Ruhrgebiet. Insgesamt 5.000 Stellen werden auf beiden Seiten gestrichen. Noch immer wissen viele Mitarbeiter nicht, ob sie übernommen werden oder etwa mit einer Abfindung gehen müssen. Klar ist nur, Kündigungen soll es möglichst keine geben. Darauf hatten sich Vorstand und Gewerkschaft schon verständigt.
Um 23.42 Uhr der Blick auf die Börse, die wiederum heute vor allem auf die Entwicklung rund um die Ölanlagen in Saudi-Arabien blickt. Volker Hirt.
Aus dem Ölschock wurde dann doch nur ein Schreck. Gestern stieg der Preis von Rohöl zunächst dramatisch, stabilisierte sich dann ein wenig, um heute wieder deutlich nachzugeben. Von einem autofreien Sonntag wie vor 46 Jahren sind wir also genauso weit entfernt wie von einer flächendeckenden Elektromobilität. Von Ölkrise konnte nach den Angriffen auf die saudi-arabischen Produktionsstätten auch nie die Rede sein. Aber mehr als ein Nadelstich war das schon. Insofern sind Vergeltungsmaßnahmen, wie sie Donald Trump angekündigt hatte, auch nicht ganz vom Tisch. Aber das Säbelrasseln im Weißen Haus ist auch schon wieder leiser geworden. Auch das beruhigt die Märkte. Der DAX ist im Laufe des Tages ein wenig eingeknickt, hat die Verluste am Nachmittag aber wieder wettgemacht und beendet den Handel ziemlich genau auf Vortagesniveau. Bewegung könnte es geben, wenn der Chef der amerikanischen Notenbank Fed, Jerome Powell, endlich sein Ei legt und die Zinsschraube, wie erwartet, um 0,25% nach unten dreht. Sollte es gar 0,5% sein, wie Donald Trump das mindestens fordert, um die Konjunktur anzuheizen, würden die Märkte jubeln. Das wird sich Paul aber verkneifen, allein schon um die Unabhängigkeit der FED zu demonstrieren. Gefragt waren heute eher defensive Titel wie Vonovia, RWE oder SAP. Der größte Verlierer im DAX war mal wieder die Deutsche Bank. Konzernchef Christian Sewing plant keine Kapitalerhöhung. Eigentlich ein gutes Zeichen, aber viele werten das offenbar als ein planloses Weiter-so.
Irland hat dem Apple-Konzern unrechtmäßige Steuervergünstigungen gewährt. Zu diesem Schluss kam jedenfalls die EU, weshalb Irland Gelder nachfordern soll. Daraufhin haben Irland und Apple Nichtigkeitsklagen beim Gericht der EU erhoben, die jetzt verhandelt werden. Klaus Hempel berichtet.
Wenn es stimmt, was die EU-Kommission Apple vorwirft, dann hat der Technologiekonzern trotz hoher Milliardengewinne in Europa kaum Steuern bezahlt. 2014 soll der Steuersatz 0,005% betragen haben. Wenn man das mal hochrechnet, ergibt sich folgendes Bild. Apple hat 1 Million Euro verdient und dafür gerade mal 50 Euro Steuern bezahlt. Die EU-Kommission wirft Apple Trickserei vor. Der Konzern habe in Europa Milliardengewinne erwirtschaftet und diese dann betriebsintern sogenannten Verwaltungssitzen zugeordnet. Diese Verwaltungssitze, so die Kommission in Brüssel, hätten aber nur auf dem Papier existiert, um Steuern zu vermeiden. Irland habe dies gebilligt, um sich Standortvorteile zu verschaffen. Diese Art von Steuervermeidung sei rechtlich als unzulässige Beihilfe einzuordnen. Unterstützt wird die Kommission in Brüssel dabei von der Europäischen Überwachungsbehörde EFTA. Sie überwacht, ob die Vorschriften, die für den Handel in der EU gelten, eingehalten werden. Im Fall von Apple sei dies nicht der Fall, so Michael Rydelski vom juristischen Dienst der Behörde.
Es wurde hier mit großem Ermessen vorgegangen auf Seiten der irischen Behörden, die sich diesen Einzelfall angeguckt haben und wir nicht das Gefühl haben, dass Unternehmen in rechtlicher und auch tatsächlicher Hinsicht in vergleichbaren Situationen sind, hier gleich behandelt worden sind. Deshalb ein, wie es im Fachjargon heißt, ein selektiver Vorteil für Apple und deshalb auch die Beihilfe.
Die EU-Kommission fordert deshalb, dass Apple 13 Milliarden Euro an Steuern nachzahlt. Der US-Konzern und die irische Regierung in Dublin bestreiten, dass es sich um unzulässige Beihilfen gehandelt habe. Apple argumentiert, die Produkte, mit denen wir Geld verdienen, die werden am Firmensitz in Kalifornien entwickelt. Da liegt unser geistiges Eigentum, da wird die eigentliche Wertschöpfung betrieben. Und deshalb müsse der überwiegende Teil der Gewinne aus dem Europageschäft ebenfalls in den USA versteuert werden. Käme Apple mit dieser Argumentation durch, dann hätte das für den Technologiekonzern gigantische Vorteile. Denn unter US-Präsident Trump wurden im vergangenen Jahr die Unternehmenssteuern massiv gesenkt. Nun muss das EU-Gericht klären, wer recht hat. Morgen wird weiter verhandelt, dann wird es mindestens einige Monate dauern, bis ein Urteil vorliegt. Die unterlegene Partei wird anschließend höchstwahrscheinlich Rechtsmittel gegen dieses Urteil einlegen. Dann muss in zweiter Instanz der Europäische Gerichtshof entscheiden. Bis zu einem rechtskräftigen, verbindlichen Urteil können daher noch einige Jahre ins Land ziehen.
Christine Lagarde soll neue Chefin der EZB werden. Das hat heute auch das Europaparlament bestätigt. Bettina Klein berichtet.
Mit 394 zu 206 Stimmen wurde Christine Lagarde von den Abgeordneten heute bestätigt. Das Votum des Europäischen Parlaments ist nicht bindend. Es zeigt das Stimmungsbild bei den Abgeordneten und das Maß an Rückhalt für die Neubesetzung des Spitzenpostens bei der Europäischen Zentralbank. Die wichtige Anhörung im zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und Währung fand bereits vor 2 Wochen statt und deutete bereits darauf hin, dass eine Mehrheit Lagarde unterstützt.
The 76 written answers provided by the candidate.
Ihre schriftlichen Antworten und ihre intensiven Anhörungen haben gezeigt, dass sie sich der schwierigen Herausforderung bewusst ist und geeignet, den Stab von ihren Vorgängern zu übernehmen und dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden, so die Berichterstatterin, die italienische Sozialdemokratin Irene Tinali.
But also has suitability to take up the baton from her predecessors and keep on pursuing this important mission.
Lagarde eilt aus ihrer Tätigkeit beim Internationalen Währungsfonds ein guter Ruf voraus. Und viel ändern wird sie an der bisherigen Währungspolitik des Mario Draghi nicht. Ein Umstand, der insbesondere Sven Giegold von den Grünen gefällt, der von einer Ablenkungsdiskussion sprach.
Die Bestimmung von Frau Lagarde
ist im Grunde eine Bestätigung des Grundkurses unter Mario Draghi und der EZB. Es war die EZB, die den Euro gerettet hat. Und ohne die EZB hätten wir keine Preisstabilität mehr, denn die uns stabilste Währung ist auch eine, die keine Preisstabilität mehr hat. Eine zerfallene Währung ist per se nicht stabil. Und deshalb sind diese Angriffe, die EZB habe ihr Mandat nicht erfüllt, völlig an der Sache vorbei.
Giegold warnte vor einem so wörtlich monetären Populismus in Deutschland, der es auf die Niedrigzinspolitik der EZB abgesehen habe. Solange die Volkswirtschaften nicht eine bessere Dynamik hätten, brauche die EU eine aktive Geldpolitik, so der Abgeordnete der Grünen.
Deshalb freuen wir uns, dass Frau Lagarde klar gesagt hat, die Mitgliedstaaten müssen eine gemeinsame Fiskalpolitik machen.
Doch gerade die Fortsetzung der Geldpolitik Mario Draghis erzürnte dessen Kritiker auch im Europäischen Parlament.
Bitte haben Sie Mut, reden Sie mit den Mitgliedstaaten und weichen Sie von dem strikten Kurs von Herrn Draghi ab.
So Engin Erolo aus der liberalen Renew-Fraktion. Er gehört den Freien Wählern in Deutschland, im Land Hessen an. Scharfe Kritik erfuhr Lagarde sowohl aus der rechten Fraktion Identität und Demokratie, zu der auch die AfD gehört, wie auch aus der ganz Linken, teils mit ähnlichen, teils mit entgegengesetzten Argumenten. Die Dauerauseinandersetzung über die Zinspolitik der EZB zeigte sich auch heute im Europäischen Parlament. Dennoch war Christine Lagarde eine Mehrheit der Stimmen der Abgeordneten sicher.
Ist das britische Parlament rechtmäßig in eine Zwangspause geschickt worden? Diese Frage beschäftigt seit heute das oberste britische Gericht. Die Richter müssen klären, ob Boris Johnson gegen die ungeschriebene Verfassung verstoßen hat. Friedbert Meurer berichtet.
Viele sprechen von einem historischen Prozess, der die britische Demokratie auf immer prägen wird. Für die Beschwerdeführer gegen die Regierung geht es darum, der Exekutive Grenzen zu setzen. Sie habe aus durchsichtigen politischen Motiven heraus das Parlament für 5 Wochen außer Kraft gesetzt. Chefanwalt Lord David Pennick.
We say on the facts that the Prime Minister advised Her Majesty.
Aus der Tatsache, dass der Premierminister die Queen bat, das Parlament für gleich 5 Wochen zu suspendieren, schließen wir, der Premierminister möchte das Risiko vermeiden, dass das Parlament in dieser Zeit seine Politik aufhalten könnte. Keine Kritik übte Lord Pennick dagegen an der Queen.
We say that Her Majesty the Queen enjoys no personal prerogative.
Ihre Majestät, die Queen, verfügt nicht persönlich über das Vorrecht, eine Prorogation auszusprechen. Sie war dazu verpflichtet, dem Rat des Premierministers zu folgen.
Her Majesty was obliged to accept the advice from the Prime Minister.
Entscheidend für das Verfahren sind mehrere Punkte. Ist eine Prorogation von solch politischer Natur, dass sie nicht gerichtlich angefochten werden kann? Oder unterliegt eine Prorogation doch Grenzen? Und wenn ja, welche sind es? Premierminister Boris Johnson lehnte es heute ab, vor Gericht auszusagen, was seine Motive waren. Kann man daraus ableiten, dass es unredliche Motive sind, oder weigert sich Johnson, weil er andernfalls das Gericht doch für zuständig erklären würde? Lord Richard Keane, der Anwalt der Regierung.
The history of the power to prorogue Parliament supports the fact that it has been used for political purposes.
Die Geschichte lehrt, dass Prorogationen für politische Zwecke genutzt wurden. Auch dafür, dass das Parlament weniger Zeit erhält, eine Gesetzgebung zu debattieren. Auch früher in solchen Fällen hatte die Regierung keine Mehrheit.
And when the government of the day lacked a majority in the House of Commons.
3 Tage berät jetzt das höchste Gericht. Danach verkündet es seine Entscheidung. Prozessbeobachter sind wie das Land darüber gespalten, welche Befugnisse wem im Vereinigten Königreich zukommen.
In order to say that there's an abuse, an improper use of this power.
Um zu beurteilen, ob die Machtbefugnis missbraucht wird, müssen Sie ein Gericht um eine politische Stellungnahme ersuchen, meint der Rechtsexperte Bobby Friedman. Das sollten unsere Gerichte aber nicht tun.
It's impossible to argue that this is a constitutional power if it doesn't have legal limits.
Sie können doch nur über Verfassungsbefugnisse urteilen, wenn sie der Prorogation gesetzliche Grenzen ziehen, hält die Rechtsprofessorin Joelle Grogan dagegen. Unsere Demokratie beruht doch auf der Herrschaft des Rechts.
The basis of our entire legal system, our democracy, is built on the idea of the rule of law.
Wie immer auch der Prozess ausgeht, die unmittelbaren Folgen für den Brexit werden wohl eher gering sein. Das Parlament hat trotz Prorogation ein Gesetz ja verabschieden können, wonach Boris Johnson das Land nicht ohne Vertrag aus der EU führen darf. Wichtiger können aber die verfassungsrechtlichen Folgen sein. 3 Jahre nach dem Volksentscheid würde der Brexit gegebenenfalls dafür sorgen, dass die Gewaltenteilung im Vereinigten Königreich neu justiert wird.
Friedbert Meurer berichtete aus London. 23.54 Uhr wird es gleich. Khaled Nahar aus der Nachrichtenredaktion ist ins Studio gekommen und hat die Presseschau mitgebracht.
Frank-Walter Steinmeiers erste Amtszeit als Bundespräsident ist zur Hälfte vorüber. Bei der Bilanz seines bisherigen Wirkens sind die Zeitungen geteilter Meinung. Die Aachener Zeitung schreibt: In seiner Antrittsrede hatte Steinmeier angekündigt, ein Mutmacher sein zu wollen. Mit seinen Worten: Wir müssen über die Demokratie nicht nur reden, wir müssen wieder lernen, für sie zu streiten, definierte er einen Anspruch an sich selbst, den er bis heute nicht erfüllt hat. Steinmeier ist der staatsmännische Außenminister geblieben, der diplomatisch korrekt und von allen angesehen über das internationale Parkett schwebt. Freundlich, mitfühlend, aber unverbindlich. Auf der Skala der beliebtesten Politiker in Deutschland rangiert man mit einer solchen Haltung weit oben. Bewirken kann man so jedoch nichts. Die Volksstimme aus Magdeburg meint dagegen: Der Bundespräsident ist ein politischer Kompass für diese Republik. Den überzeugten Christen treibt der sich beängstigend lockernde Zusammenhalt im Lande um. Er lässt inzwischen keine Gelegenheit aus, diesen zu beschwören. Wie jüngst in der Auseinandersetzung mit AfD-Chef Alexander Gauland, der seine Partei trotz deren Ausuferungen bis in den Neonazismus als Vertretung des Bürgertums reklamiert. Steinmeier hat mit seinem einzigen Machtinstrument, dem deutlichen Wort, dagegen gehalten. Ausgrenzung und völkisches Denken vertrügen sich nicht mit Bürgerlichkeit. In einem Deutschland, wo das in Frage stünde, wäre er als Präsident nicht vorstellbar. Und auch die Süddeutsche Zeitung aus München schreibt: Die Demokratie in Deutschland, deren Regeln im Grundgesetz verankert sind, sieht für das Staatsoberhaupt in der Alltagspolitik keine Rolle als Entscheider vor. Die bisherige Amtszeit Steinmeiers hat aber gezeigt, dass in einer Demokratie unter Druck dem Bundespräsidenten eine entscheidende Rolle zuwachsen kann. Zu einem anderen Thema. Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum kommt zu dem Schluss, dass illegale Polizeigewalt in Deutschland teilweise aus Angst der Betroffenen häufig nicht zur Anzeige gebracht wird. Zudem komme es in 98% der Fälle zu keiner Anklage. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu: Der Vorwurf, Polizeigewalt werde nicht ordnungsgemäß verfolgt, muss immer ernst genommen werden. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Deutschland deshalb schon verurteilt. Andererseits deutet eine große Zahl eingestellter Verfahren nicht automatisch darauf hin, dass etwas vertuscht wird. Die Kölnische Rundschau meint: Die Studie gibt selbst systematische Schwächen zu. Sie ist nicht repräsentativ und hat wohl vielfach Bürger zu Wort kommen lassen, die sich im Umfeld von Fußballkrawallen oder nicht immer gewaltfreien Demonstrationen bewegen. Die Zahlen sind also nicht sehr belastbar. Andererseits ist natürlich jeder Fall illegaler Polizeigewalt ein Fall zu viel. Gerade in einem Land mit der Geschichte Deutschlands herrscht zu Recht hohe Sensibilität. Und die Rheinpfalz aus Ludwigshafen schreibt: Die Studie zur Polizeigewalt ist wichtig, weil ein Bereich näher beleuchtet wird, wo nichts im Dunkeln bleiben darf. Problematisch ist, dass viele Betroffene eigenen Angaben zufolge überhaupt nicht Anzeige erstatten, weil sie davon ausgehen, dass sie keine Aussicht auf Erfolg hat. Das weist auf ein Misstrauen in den Rechtsstaat hin, genährt durch die hohe Quote von Verfahrenseinstellungen. Eine gefährliche Schieflage.
Der Blick in die Kommentarspalten der Zeitung von morgen. Die Presseschau mit Khaled Nahar zum Ende dieser Sendung im Deutschlandfunk. Das war der Tag. 23.57 Uhr wird es gleich. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie noch gut durch die Nacht. Tschüss.